Ja, vielen Dank. Guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr gekommen seid. Und ich habe heute eine ganz schöne Predigt für euch dabei. Ich werde am Ende sagen, gut, dass die heute gekommen ist, wo ich heute das erste Mal vielleicht da war. Es gibt nämlich ein, ich sag mal, unlogisches Prinzip in der Bibel, das da lautet, wer gibt, der bekommt. Oder eine andere Variation ist, wer verzichtet, der erhält etwas. Oder, das kennen wir vielleicht noch ein bisschen, wer ein Opfer bringt, gewinnt etwas. Und das ist so ein geistliches Prinzip, also wer gibt, der bekommt. Und da möchte ich heute drei Beispiele verbringen, wobei, also ich bringe drei Beispiele am Anfang, aber ich werde nur zwei betonen und das andere wird dann nochmal eine extra Predigt sein. Und so heißt die Predigt heute das normale Christenleben. Und diese drei Beispiele finden wir in Matthäus sechsten Kapitel, die Verse 3 und 4, 6 und 17 und 18, also ich habe die so rausgezogen, da sagt Jesus nämlich, wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. So, das ist zumindest, was das Almosen angeht, ein ganz bekannter Text, der es sogar bis in die Sprache der Welt geschafft hat, also dort, wo man gar nicht an Gott glaubt, nämlich dieser Satz, die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut, den kennen ganz viele. Und der offensichtliche Schwerpunkt in diesem gesamten Text ist, wenn du spendest, wenn du betest, wenn du fastest, dann tu das nicht, um von den Menschen dabei gesehen zu werden, sondern eben um Gott zu gefallen oder dass Gott dich einfach sieht. Und das Problem ist, dass wir als gläubige Menschen, ob jetzt damals die Juden, zu denen Jesus das gesprochen hat, aber das geht ja auch noch für uns hier, wir sind da, sagen wir mal, leicht verführbar, das als religiöse Leistung zu betrachten, die man dann eben ableistet und worin man dann auch andere eventuell übertreffen kann. Ich habe länger gefastet, ich habe mehr gespendet, ich habe mehr gebetet als du. Und besonders stark darin waren eben damals, als Jesus das gesprochen hat, und zu denen hat er das auch gesprochen, zu den sogenannten Pharisäern, das war die religiöse Elite dort. Und die haben sich halt zur Schau gestellt damit. Guck mal, ich sehe so schlecht aus, weil ich eben faste und ich gehe so und so oft zum Gebet und hier seht ihr, wie viel Geld ich da jetzt reintue und so. Und die haben quasi mit ihrer religiösen Leistung angegeben. Und das ist eben auch die Gefahr. Man kann solche Dinge tun für andere und nicht für Gott. Und in der Kirchengeschichte ist das ja auch immer wieder vorgekommen. Also zum Beispiel gibt es da ja Fastenzeiten vor Ostern, 40 Tage und solche Sachen. Und weil wir ja in Europa sehr viele Staatskirchen haben, also wo es eben so ist, dass alle irgendwie gläubig sind, obwohl sie gar nicht im Inneren von Neuem geboren sind. Also alle nennen sich Christen, haben aber Christus nicht im Herzen, wurden halt Fastenzeiten verordnet. Und wenn du Gott nicht im Herzen hast, ist das natürlich eine unerträgliche religiöse Last. Und das nur mal so zur Erinnerung, wisst ihr, warum es den Karneval gibt? Vom Wort allein, also ihr kennt ja Chili con Carne, das heißt also Chili mit Fleisch. Und Karnevale heißt Fleisch ade. Denn am Ende der Karnevalszeit, also am Aschermittwoch, dann beginnt ja danach die Fastenzeit. Das heißt, die Leute haben gesagt, okay, jetzt kommt wieder diese alljährliche Leidenszeit, wo wir 40 Tage nicht richtig Essen so genießen dürfen mit Fleisch und allem, da müssen wir vorher richtig Party machen. Und dann heißt es leider Fleisch ade. Das ist die Entstehung, da gibt es den Karneval halt für. Das heißt, man feiert vorher nochmal, weil man dann diese unerträglichen religiösen Leiden auf sich nehmen muss. Und das hat ja nichts mit dem zu tun, was Jesus da eben sagt. Und ich möchte jetzt, ich musste das jetzt am Anfang sagen, weil das ist die Hauptaussage des Textes, aber ich möchte heute unser Augenmerk auf etwas anderes lenken, was dabei vielleicht im Laufe auch der Jahrzehnte oder Jahrhunderte untergegangen sein kann. Was Jesus hier nämlich aber auch sagt, ist, dass offensichtlich es für Christen zum ganz normalen christlichen Lebensstil dazugehört, zu beten, zu fasten und zu spenden. Denn er sagt da ja nicht, falls du mal Almosen geben solltest, also wenn mal was zu viel im Geldbeutel ist und du was übrig hast, falls das mal vorkommt und du dann was gibst. Er sagt auch nicht, falls du mal betest, wenn es in den Alltag reinpassen sollte und wenn nicht so viel Stress da ist. Und er sagt auch nicht, falls du mal fasten solltest, was ja eigentlich völlig überzogen ist, das macht man doch eigentlich nicht. Nein, er sagt, also wenn du das tust, wenn du fastest, betest, spendest, fastest, er geht davon aus, dass das eine Gewohnheit ist, die Christen offensichtlich haben. Für ihn gehört das zum normalen christlichen Lebensstil dazu, dass wir mindestens diese drei Dinge in irgendeiner Weise tun. Und ich möchte heute einen Schwerpunkt legen auf das Fasten, weil da habe ich länger nicht drüber gepredigt und ich glaube, das müssen wir einfach mal wieder hören. Und dass Jesus das als was ganz Normales ansieht für einen Christen, das lesen wir drei Kapitel weiter. Da heißt es nämlich in Matthäus 9, da heißt, eines Tages kamen die Jünger von Johannes dem Täufer zu Jesus und fragten ihn, warum fasten wir und die Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht? Jesus antwortete, sollen etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange sie mit dem Bräutigam feiern? Eines Tages wird er ihnen weggenommen werden und dann werden sie fasten. Und in diesem Mini-Gleichnis ist Jesus eben der Bräutigam. Und dass der mal weg sein wird, bezieht sich darauf, dass er eben sterben wird, auferstehen wird und dann gen Himmel fahren wird. Und er sagt, danach, wenn ich im Himmel bin, dann werden meine Leute ganz normal fasten. Also es ist ja nochmal eine Bestätigung, das gehört zum ganz normalen Christsein eigentlich dazu. Und da wir morgen nämlich mit Pray First beginnen, was ja 2 Wochen sein werden, werde ich heute was zum Beten und Fasten sagen. Und das Spenden oder Almosen geben, das wird nochmal eine ganz eigene Predigt werden, weil wir ja im Herbst dann auch wieder Mein Herz für sein Haus haben werden. So, und um das uns jetzt schmackhaft zu machen, gucken wir jetzt erstmal als erstes auf die ganz tollen Verheißungen, die Jesus da ja gegeben hat. Wenn du vielleicht nochmal die Folie davor machst. Er sagt ja bei all deinen 3 Dingen, beim Beten, beim Fasten und beim Spenden, dann wird Gott dir das vergelten. Also Gott wird dir etwas geben, und da sind wir jetzt bei diesem Prinzip, was ich am Anfang gesagt habe, wenn du von dir etwas gibst, es sei Geld, wenn du etwas opferst, deine Zeit, wenn du auf etwas verzichtest, nämlich das Essen, dann wird Gott dir das vergelten. Das heißt, er wird deine Mühe quasi segnen. Denn da müssen wir uns nichts vormachen, auch wenn ich das jetzt hier versuche anzupreisen. Spenden ist ein Opferding, verzichten auf Essen, das hat was mit Opfer zu tun, das ist schon mühevoll. Also ich kann nur sagen, jedes Mal, wenn ich vor dem Fasten stehe, denke ich, ach du meine Güte, muss das jetzt sein? Und auch zwischendurch, wenn einem dann kalt wird, ja, wenn man dann, was man dann trinkt und so weiter und dann knurrt der Magen und so, das ist jetzt nicht das Schönste im Leben, was es gibt. Das ist schon eine gewisse Mühe. Und ein müheloses Christsein gibt es nicht. Jesus hat alles für uns bezahlt zur Erlösung, aber das gehört zum Christenleben dazu. Und das möchte ich jetzt dann nochmal vertiefen. Für mich ist dann jedes Mal hilfreich, und deswegen mache ich ja diese Lehre auch heute, wir gehen das ja nur an, wenn wir eine Lehre darüber haben, dass das von Gott ist, dass uns das letztlich doch wieder segnet, dass wir uns selber etwas Gutes tun, das heißt, dass wir etwas bekommen, wenn wir vorher etwas geben. Und deswegen muss unser Glaube dann neu genährt werden, weil sonst rutschen wir ab in diese religiöse Geschichte und dann wollen wir am liebsten noch schnell Karneval heute Abend feiern, weil morgen früh ist ja das große Leiden angesagt und so weiter. Und so wollen wir aber unser Christsein nicht feiern. Also worin könnte jetzt der Segen zum Beispiel eben des Fastens liegen? Und die übergreifende Antwort ist, Fasten ist wie ein Verstärker von allem Geistlichen, was wir machen, weil es uns reinigt. Wir kennen ja das Heilfasten, was manche machen, und am Ende ist der Körper befreit von Giftstoffen. Das ist eine rein biologische Geschichte oder chemische. Und das geistliche Fasten, wenn wir wegen Gott auf etwas verzichten, dann reinigt uns das eben geistlich. Nämlich es reinigt uns von Dingen, die uns von Gott fernhalten. Das ist dann wie Heizungsrohre durchpusten oder den Schornstein mal fegen lassen. Ja, das sind einfach Sachen, die müssen manchmal mal wieder sein. Und so ist das Fasten für uns etwas, was uns reinigt von Dingen, die uns von Gott fernhalten. Und da habe ich euch ein paar Sachen mitgebracht, was dieses Reinigen bedeuten könnte. Einmal bedeutet es, es setzt deine Prioritäten, deine Lebensprioritäten in dem Moment nochmal ganz neu um. Weil das Fasten setzt absolut Gott an erste Stelle. Weil du bist bereit, für ihn auf etwas Lebenswichtiges zu verzichten. Nämlich das Essen. Also Trinken, Fasten, das empfehlen wir nicht. Wenn du das 3 Tage machst oder einen Tag länger, dann bist du tot. Das meinen wir jetzt nicht. Essen, das ist kein Problem, das bis 21 Tage zu machen, habe ich aber auch noch nie gemacht. Aber es ist was Lebenswichtiges zu essen. Das wird ja eigentlich nur noch vom Atmen übertroffen. Ja, dann sind wir sofort tot, wenn wir darauf verzichten würden. Aber Essen, das ist die Grundlage des Lebens irgendwie. Und wenn du sagst, und darauf verzichte ich, für 1, 2, 3 Mahlzeiten, 1, 2, 3 Tage und das nicht als Heilfasten, sondern als geistliches Fasten, dann machst du das letztlich für Gott, also nicht für andere, keine religiöse Leistung, sondern für Gott. Und dann hast du deine Prioritäten total neu umgestellt. Weil sonst sind uns alle anderen Sachen wichtiger, aber jetzt sagen wir auf einmal, jetzt verzichte ich sogar auf das für Gott. Und das ist im Grunde genommen wie ein Opfer. Sagen wir mal, es ist irgendwie ein Liebespaar und der Mann steigt auf einen Felsen, um da irgendwie so eine seltene Blume unter gefährlichsten Umständen runterzuholen. Gibt es ihr und sie weiß, okay, diese Blume kriege ich vielleicht auch in irgendeinem Blumenladen noch, aber er ist ja für mich da ganz hoch gestiegen, wo es gefährlich war. Dann kriegt das auf einmal so einen Wert. Und wenn wir für Gott auf Essen verzichten, dann hat das einen enormen Wert. Das ist das eine, es setzt deine Prioritäten neu. Gott kommt absolut an erste Stelle. Und das zweite ist, dein Körper rebelliert dagegen. Und du sagst jetzt, ich habe hier das Sagen, nicht du Körper. Weil ist es nicht oft so, dass unsere körperlichen Gelüste uns von Gott wegziehen? Keine Lust, das jetzt zu machen. Viel Lust darauf, sagt der Körper. Und jetzt sagt dein Geist auf einmal, jetzt machen wir alles Stopp, du machst jetzt das, was ich sage. Das ist ein Segen, wo du auf einmal merkst, Moment mal, da ist ja etwas in meinem Leben, mein Körper, der will mich total oft, unter seine Kraft zwingen und jetzt mache ich das mal andersrum. Das dritte ist, dass du natürlich durch das Essen verzichten Zeit hast zum Gebet, weil du musst ja auf einmal nicht mehr essen oder Essen zubereiten. Natürlich, wenn du Familie hast, musst du das, aber du hast dann Zeit, nicht mitzuessen. Das heißt, du gewinnst auf einmal ganz viel Zeit, wo du vorher gesagt hast, das ist bei mir zu kurz gekommen. Also beten oder in der Bibel lesen, habe ich nicht Zeit für gefunden. Auf einmal tun sich bis zu 3-mal pro Tag Zeiträume auf, wo du Gottes Gegenwart und sein Wort erleben kannst, weil eben die Mahlzeiten wegfallen. Also auch wieder diese Prioritätssache. Und das hört sich jetzt banal an, aber das merke ich jedes Mal, allein deine Gedanken werden die ganze Zeit auf Gott ausgerichtet. Weil jedes Mal, wenn der Magen knurrt, fragst du dich, warum mache ich das? Ach so, weil mir mein geistliches Leben so wichtig ist. Du denkst im Grunde genommen permanent über Gott, sein Wort und sein Reich irgendwie nach, weil dein Magen dich daran erinnert. Und weil sonst ist es doch so, unsere Gedanken kreisen um alles Mögliche. Unsere Sorgen, die ganzen Ablenkungen, was ist ich? Und auf einmal ist da etwas, das dich daran erinnert, es gibt einen Gott in deinem Leben, der kann dir nicht nur helfen, der ist auch wichtiger als all diese Dinge. Und daran erinnert dich das Fasten. Und noch stärker kann es natürlich sein, wenn du das Körperliche, das Essenfasten, vielleicht noch mit einem Medienfasten verbindest und sagst, ich werde jetzt keine Nachrichten gucken oder irgendwelche Social-Media-Sachen. Auf einmal merkst du, wie viel Zeit da drauf gegangen ist und wie viel Gedanken drauf gegangen sind, was da jetzt alles passiert in der Welt. Und auf einmal machst du dir nur noch Gedanken, natürlich, wenn du Familie hast, darüber auch und wenn du auf der Arbeit bist, da natürlich auch. Aber die anderen Sachen, wo du sonst dich mit anderen Sachen beschäftigt hast, das ist auf einmal das, worauf du dich ausrichtest. Das heißt, es ist eine Ausrichtung findet statt. Und offensichtlich ist es so, dass Fasten unsere geistlichen Sinne stark macht, denn in jeder großen Weltreligion wird gefastet. Die Buddhisten fasten, die Moslems, die Hindus. Und warum machen sie das? Weil sie nach spirituellen Erlebnissen suchen. Sie wollen Gott in irgendeiner Weise nahe kommen oder ihn erleben. Und deswegen ist es immer wieder wichtig zu hören, dass Fasten auch zum normalen Christenleben dazugehört. Das ist nicht etwas, was Gott gibt, uns, um uns zu quälen, sondern auszurichten, und es stärkt die geistlichen Sinne. Und der eigentliche Segen, der kommt jetzt erst. Es macht dich letztlich geistlich stark. Du wirst körperlich schwächer, aber geistlich stärker. Wir kennen ja die Geschichte von Jesus, dass er wurde, als er im Jordan getauft wurde, da heißt es, dass der Heilige Geist auf ihn kam. Das heißt, die Kraft des Heiligen Geistes kam auf ihn. Er ging vom Heiligen Geist erfüllt, dann ging er in die Wüste, hat dort 40 Tage gefastet. Das würde ich jetzt nicht empfehlen, das ist übernatürlich gewesen. Und dann heißt es, und danach kam er in der Kraft des Geistes wieder zurück. Und danach ging erst sein Dienst los mit den ganzen Heilungen, mit den ganzen Befreiungen, seine vollmächtigen Predigten und so. Das kam erst nach dieser Fastenzeit. Das ist halt das große Wunder, was man nur glauben kann, dass das körperlich schwächer werden einen geistlich stärker macht, wenn man es eben für Gott macht und nicht für die Menschen. Denn, denkt an das Prinzip, wer gibt, bekommt. Wer auf etwas verzichtet, der wird stärker werden. Wer etwas opfert, der bekommt eben auch. Und was ist jetzt noch tiefer das Geheimnis da drin? Es ist ja klar, geistliche Kraft bekommt man nur von Gott. Die kann man nicht selbst irgendwie machen oder erzeugen. Die kommt nur von ihm. Nur aus seiner Nähe, nur wenn wir ihm etwas geben. Und das ist das, was wir dann tun. Wir geben ihm unsere Zeit und in diesem Fall dann eben auch unsere körperlichen Bedürfnisse. Und ich nehme das jedes Mal so wahr, wenn wir diese Fastenzeit haben und ich laufe dann von zu Hause hier rüber und komme dann über den Parkplatz von dem Supermarkt, dann denke ich wirklich, ja, da wirst du heute nicht reingehen. Es wird kein Brötchen geben. Nichts, was du da dir sonst holst. Warum? Weil ich in dem Moment in einer anderen Welt bin. Ich bin zwar jetzt in dieser Welt, aber ich bin in einer spirituellen Welt, wo ich in diesem Moment jetzt aufs Essen verzichte. Und jedes Mal daran vorbeizugehen, denke ich, okay, ja, ich nehme das wahr, ich bin hier, aber das gehört in diesem Moment nicht zu mir. Ich verzichte darauf. Und weil ich eben Gott nahe sein will. Und das gibt eben geistliche Kraft. Und das Problem ist, das habe ich ja nun schon angesprochen, das ist auch die Wahrheit, es hat eben mit Verzicht, Anstrengung und Opfer zu tun, auch morgens um 6 zu beten. Und das mögen wir nicht. Oder so ein Satz wie, das hat was mit Anstrengung, mit Disziplin zu tun, das mögen wir nicht. Aber überleg mal, das englische Wort für Jünger von Jesus heißt Disciple of Christ. Disciple, Disciple, Disziplin. Daher kommt das. Und weil sich da etwas gegen uns stemmt, kann es eben auch sein, dass geistliche Vollmacht in unserem Leben fehlt. Und die Kirche, gerade im Westen, wir leben in so einem krassen Wohlstand, der uns wirklich so einlullt, der eigentlich gefährlicher ist letztlich fürs gesamte geistliche Leben und die gesamte geistliche Entwicklung als manchmal die Verfolgung, die Christen in anderen Nationen erleben. Die überlegen nicht, ob sie jetzt noch in eine Gebetsversammlung gehen oder dies und jenes machen, sondern die müssen gucken, wie komme ich dahin, ohne dass mich niemand sieht. Und die wollen das. Und wir müssen uns das immer mal wieder deutlich machen, wenn wir Vollmacht von Gott wollen, dann bekommen wir die zu seinen Bedingungen. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, was manchmal auch falsch gelehrt wird. Dass unser Fasten verändert Gott nicht, sondern es verändert uns, weil es uns fokussiert und das können auch nur wir tun. Gott kann uns nicht fokussieren. Wir müssen uns auf ihn fokussieren und Gott hat alles, er hat ja alles am Kreuz erwirkt, es ist ja alles da. Wir sind das Problem, dass wir es nicht empfangen. Und diese drei Dinge, Beten, Fasten, Spenden, das sind Dinge, wo wir etwas von ihm bekommen, wenn wir etwas geben. Und für den Apostel Paulus und auch viele andere geistliche Personen im Alten und Neuen Testament gehörte das Fasten zum Lebensstil dazu. Das war für die ganz normal. Das taucht immer wieder auf. Ich habe jetzt nur einen Ausschnitt genommen, einen bringe ich gleich noch. Aber wenn du im Alten Testament siehst, die Leute haben gefastet, Paulus hat gefastet, Jesus hat gefastet. Und auch für die erste Gemeinde gehört es zum ganz normalen Christenleben dazu. Wir lesen Apostelgeschichte 13, Vers 2. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Das heißt, auch hier wieder, das gehörte bei denen dazu, aber auch dann hörten sie auf einmal Gottes Reden. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, die haben ganz viel Übernatürliches erlebt, die hatten wirklich Vollmacht und da ist das eben auch etwas, was dazugehört. Sie haben Heilung, Zeichen und Wunder erlebt, Gemeindewachstum, vollmächtige Predigten und die Anfrage, glaube ich, muss sich die westliche Christenheit stellen, hat das eben auch damit zu tun, zum Beispiel mit dem Fasten. Ja? Sie waren mutig, sie ließen sich nicht einschüchtern, die gingen ins Gefängnis, kamen wieder raus und haben den Herrn gepriesen darüber, dass sie im Gefängnis für ihn sein durften. Ich meine, das ist ja alles nicht normal. Also man möchte ja eigentlich zu Hause vorm Fernseher sitzen und ein gutes Endspiel irgendwie sehen, am besten mit Deutschland. Das ist doch das, was wir wollen irgendwie so. Aber wenn wir auch das Geistliche wollen, ja, und die Fußballer sind da ja ein gutes Beispiel für. Also wenn man der Weltmeister werden will, bringt man vorher etwas. Und weil das jetzt eben herausfordernd ist für uns alle, auch für mich, bieten wir halt ja halbjährlich eine Hilfe an. Und das sehen wir auf der nächsten Folie. Das sind nämlich eben die beiden Pray First Wochen. Die erste Woche von 6 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens und in der zweiten Woche von 18 Uhr bis 19 Uhr, also jeweils von 6 bis 7, das kann man sich gut merken. Und in der zweiten Woche, steht da eben jetzt auch, möchten wir eben zusammen fasten, nämlich Dienstag von 19 Uhr bis Freitag um 19 Uhr. Und um Freitag um 19 Uhr soll es dann ein Fastenbrechen geben. Und um 20 Uhr lädt die Jugend uns ein, dass wir an deren Lobpreisabend, also die Friday, teilnehmen. Das heißt, wir bieten einiges an. Warum eigentlich morgens so früh? Ja, weil da jeder kann. Nicht jeder, habe ich gestern gelernt. Ich habe jetzt gestern mit jemandem zu tun gehabt, der fängt um 20 vor 6 schon mit der Arbeit an. Für den wird das schwierig. Aber die meisten anderen fangen ja irgendwie später an. Das heißt, da müsste es gehen. Und wenn das eben nicht passt, dann die zweite Woche, wo es von 18 bis 19 Uhr geht. Und so kann eben jeder sich raussuchen, wo passt es für mich am besten. Und in der zweiten Woche dann eben das Fasten mit dem Abschluss dort. Und ich möchte folgende praktische Anregung einfach dafür noch geben. Also einmal haben wir ja wie jedes Mal dieses Gebetsheft, wo auch Dinge übers Fasten nochmal mit drinstehen. Ja, du kannst also das nochmal vertiefen, was ich heute gesagt habe, denn du hast jetzt eine Woche Zeit, über das Gehörte hier nachzudenken. Und ich empfehle immer, Gott möchte deine religiöse Leistung nicht im Sinne von, ich war im Gottesdienst und habe zugehört, sondern das Wort Gottes soll ja in uns etwas bewegen. Und da kannst du das nochmal vertiefen, da steht was über Fasten drin. Da steht auch ganz viel über das Gebet drin, weil damit fangen wir ja morgen dann eben schon mal an. Und das Praktische, was ich einfach weitergeben möchte, ist, ich weiß, dass viele schon mal probiert haben zu fasten und dann hatten sie Kopfschmerzen und schwach und so weiter, haben sich gefühlt. Deswegen erleichtere dir das Fasten, indem du einfach sagst, okay, ich trinke Saft statt nur Wasser. Ja? Ich nehme 1-2 Mahlzeiten pro Tag nur. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich kriege es sonst nicht hin. Ja, das wäre dann das berühmte Moslem-Fasten. So, ne? Oder eben, also mach es individuell. Frag Gott, wie kann ich diese zweite Woche das Fasten in irgendeiner Weise mitmachen? Und wenn du noch nie gefastet hast, dann fang mit 2 Mahlzeiten an. Und wenn du schon mal gemacht hast, dann mach einen ganzen Tag. Dann mach 1,5 Tage, mach 2 Tage, mach 2,5 Tage. Wie auch immer, also du bist nicht unter einem religiösen Druck. Es kontrolliert ja auch keiner, wie viel oder wie lange du fastest. Mach es so, dass du aber überhaupt mit Fasten in dieser Woche einfach was zu tun hast. Und da darfst natürlich trotzdem gerne, auch wenn du nur, sagen wir mal, nur eine Mahlzeit gefastet hast, darfst du trotzdem bei dem Fastenbrechen natürlich dabei sein. Also da muss man nicht vorher irgendwie was vorweisen oder so. Oder auch dieses berühmte Daniel-Fasten, der ja 21 Tage nur Gemüse gegessen hat, was ich auch für eine Qual halte. Das heißt, er hat auf Fleisch und Süßes und so verzichtet. Dann denk mal darüber nach. Was kannst du machen in dieser Woche, das sind ja nur 3 Tage, einfach mal etwas zu verändern, wo du auf etwas verzichtest, aus geistlichen Gründen. Ja? Auch das, da kannst du dich ja auch im Internet schlau machen, gibst du Daniel-Fasten ein, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Da werden dir sogar Rezepte angeboten, die du dann kochen kannst und so weiter. Also niemand soll wirklich irgendwie jetzt aus, sowieso natürlich, wenn du krank bist oder so, ne, keine Frage, dann machst du natürlich nicht mit. Oder Schwangere oder jemand, wenn du Medikamente nimmst und so, all solche Sachen. Jeder muss auf sich achten, was er machen kann. Aber ich lade dich ein, dich von Gott da herausfordern zu lassen, was für dich einfach möglich wäre. Und ja, morgen beginnen wir, wie gesagt, mit dem Beten. Und wir wollen dir einfach diese, nochmal, kannst du die nächste Folie nochmal machen, diese extra Zeit im Kämmerlein beten. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, betest du deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Deswegen gehört ja zu dieser Pray-First-Zeit auch, dass jeder eine persönliche Gebetszeit haben kann, wenn er möchte. Er kann es auch mit anderen zusammen machen, aber wir verteilen uns hier im Gebäude und du hast eine Zeit für dich. Durch den Input am Anfang bekommst du Anregungen, vielleicht auch mal was ganz anderes an Gebet zu probieren, als du sonst schon mal gemacht hast, weil wir müssen immer wieder das erneuern, unsere Beziehung zu Gott. Und deswegen gibt es die verschiedenen Inputs, wo ich glaube, wir sind jetzt 10 Leute, die diese Inputs machen. Jeder wird etwas reinbringen. Wie gesagt, in den Gebetsheft nehmen die das gerne mit. Stehen ja auch Anregungen schon drin. Und dann hast du deine Zeit mit dir im Kämmerlein. Und am Ende beten wir ja mal noch zusammen für Anliegen unserer Kirche und darüber hinaus. Wenn du persönliche Anregungen hast, dann steht da hinten so ein Kasten auf dem Bistrotisch und da kannst du dein Anliegen raufschreiben. Das ist Die Gnade ist so groß, du sagst, ich bete nicht mit, ich lasse beten. Okay, und dann schreibst du das da eben rauf, was dich bewegt. Und dann werden wir das nämlich uns die Anliegen rausnehmen und unsere persönliche Gebetszeit mit reinnehmen. Und dann werden wir für dein Anliegen beten. Und wie gesagt, am Ende beten wir für die Kirche hier und drüber hinaus. Weil ich weiß ja nicht, ob ihr so Nachrichten verfolgt und so. Aber unser Land ist in wirtschaftlichen und politischen Umwälzungen. Das wird im Herbst so richtig rauskommen. Wir gehen auf sehr interessante Zeiten zu, so will ich das mal formulieren. Ja, und wenn es dann noch zu sozialen Umbrüchen kommt, dann wünsche ich uns allen, dass wir geistlich stark sind. Und die Zeit ist jetzt, stark zu werden. Ja, dass uns nicht Dinge Angst machen oder was immer eben auch passiert. Und deswegen nehmt das hier als Gottes Einladung, wenn du gibst, du wirst bekommen. Wenn du opferst, es wird dir zurückgegeben werden. Es ist einfach ein wunderbares Prinzip, das mit Glauben zu tun hat. Genau, nimm das Ganze wie ein Bootcamp, wie man so sagt, oder ein Trainingslager. So kannst du es vielleicht auch sehen. Es dient deiner Stärkung und Vorbereitung auf das Leben, in das du ja auch dann wieder ganz normal reingehst. Und das Lobpreisteam darf wieder auf die Bühne kommen. Und stellt euch mal vor, es würden ganz, ganz viele da mitmachen. Es würde dich persönlich stärken, aber wenn wir dann wieder zusammenkommen, dann ist die gesamte Kirche ja geistlich stärker geworden. Deswegen ist es für uns, aber auch für uns alle. Und wenn du dich nach mehr von Gott sehnst oder eine Erneuerung, eine Erfrischung, dann mach doch gerne in dieser Zeit, die Gott uns schenkt, hier mit. Und wenn du sagst, das ist hart, dann sag, Gott, gib mir Gnade. Gib mir Gnade zum Fasten. Gib mir Gnade zum früher Aufstehen. Gib mir Gnade, mich auf dich auszurichten. Gott will nicht, dass wir auch dieses jetzt, was ich alles erzählt habe, aus eigener Kraft tun, sondern weil wir ihn in unserem Leben haben. Und mit ihm in unserem Leben sind wir sehr viel drüber, über damals die Christen, die das alles aus Zwang gemacht haben. Also lass uns den Herrn darüber preisen, dass er uns seine Gnade geben will, dass wir uns auf ihn ausrichten. Amen. Okay, dann lass uns nochmal aufstehen und ihn preisen, bevor ich nochmal für uns bete. Halleluja, ich danke dir dafür, Jesus, dass du uns beschenken möchtest mit deiner Fülle, mit deiner Kraft. Und die Wahrheit ist, du hast das schon getan, Herr. Wir sind gesegnet mit jedem Segen in der Himmelswelt. Aber wir wollen auf Empfang stellen und das zu deinen Bedingungen, Herr. Und deswegen wollen wir aus deiner Gnade heraus dieses normale Christenleben führen, Herr. Und im Glauben geben, weil wir glauben, dass wir empfangen werden. Und ich möchte gerne für dich beten, wenn du sagst, wenn ich schon dran denke, mit mir Eis und Galt, wenn es ums Fasten geht. Und du hast ja auch noch eine Woche Zeit, dich geistlich dann noch stärker darauf vorzubereiten. Aber es geht ja morgen um 6 schon los. Wenn du sagst, Gott, möge mir seine Kraft dafür geben, da in irgendeiner Weise mich zu beteiligen, dann lade ich dich ein, dass du Gott das als äußeres Zeichen sagst, deine Hände öffnest, dass du innerlich seine Gnade, seine Kraft empfangen möchtest, um in dem zu leben, was Jesus als normal ansieht. Für diese 2 Wochen wollen wir da reinblicken, ganz neu. Und da möchte ich gerne jetzt für dich beten. Vater, und du siehst ja jede Hand, jede Hände, alle Hände, die ausgestreckt sind nach dir, um von dir zu empfangen, nehme ich Gnade und Kraft, in dieses normale Christenleben reinzukommen oder wieder neu reinzukommen, auch sich wieder neu auszurichten auf dich, dort, wo etwas an Verbindung zu dir verloren gegangen ist, wo mal mehr da war und was jetzt ja durch Dinge geraubt worden ist. Wir wollen die Prioritäten neu setzen, neu auf dich ausrichten, im Gebet, im Fasten und später auch im Geben. Ich bete, dass du jeden jetzt einfach beschenkst mit einer inneren Freude, eine geistliche Freude, dass sie sich fragen, warum mache ich das mit? Ja, weil der Heilige Geist mich berührt hat. Ich bete, Heiliger Geist, um Stärke, um Kraft im inneren geistlichen Leben, sich darauf einzulassen, Herr. Danke für diese 2 Wochen, die du uns schenkst, die uns als Einzelne und als Kirche stärker machen werden. Danke, Herr, ich bete für jeden um eine persönliche Führung, wann er oder sie wie fastet, ganz in deiner Freiheit, wann er oder sie teilnimmt am Gebet in der ersten und oder in der 2. Woche. Herr, wir wollen diese Chance nutzen, die du uns schenkst. Wir wollen diese Zeit gemeinsam da reingehen, um geistlich stärker zu werden. Danke, Herr, dass du dort etwas für uns vorbereitet hast. Das sind Werke, die du vorbereitet hast für uns, Herr. Wir wollen sie ergreifen und an den Segen glauben, den sie bringen, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du uns ja, die Schrift dort aufgeschlossen hast, Herr. Und ich bete für jeden dort, wo noch Unklarheiten sind, dass er sie wirklich erlebt, dass du sprichst durch dein Wort, durch deinen Geist, dass dort etwas Neues geschehen kann im geistlichen Leben. So danken wir dir dafür, Gott, dass du uns weiterführst, Herr, dass wir nicht stehen bleiben, sondern weitergehen mit dir. In deinem Namen, Jesus.
Amen.
Amen. Amen. Ja, so möchte ich euch einladen, jetzt noch zum Gebet zu kommen. Wir haben hier Geschwister, die bereit sind, dir dazu dienen. Die dürfen jetzt schon mal nach vorne kommen, sich hier hinstellen. Und dann darfst du gerne nach vorne kommen und sie möchten dich segnen für immer, was immer dich betrifft. Ansonsten auch an alle die Einladung, jetzt unten noch im Gemeinschaftsraum Gemeinschaft zu haben bei Kaffee und Keksen. Und natürlich die Einladung, nächsten Sonntag zu kommen, zum Heilungsgottesdienst dazu auch einzuladen. Und morgen früh um 6 Gott's los. Schön, euch dann alle begrüßen zu dürfen. Okay, ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag und dann sehen wir uns. Bis dann. Tschüss.